Ich möchte zu Anfang ein Gotteswort vorlesen aus dem Alten Testament. Wir haben uns fast nur mit dem Alten Testament beschäftigt, weil die meisten denken, das wäre keine Botschaft mehr. Und dieses alttestamentliche Wort, was ich vorlese, wird sich während unserer Betrachtung als neutestamentliche Weisheit herausstellen. Das Alte Testament wird aufgehen in unserem Herzen und wir werden feststellen, wo ist eigentlich der Unterschied. Psalm 92, Vers 13 bis 16. Psalm 92, Vers 13 bis 16. Es ist mir wichtig, dass jeder versteht, was da jetzt geschrieben steht. Der Gerechte wird grün wie ein Palmbaum. Er wird wachsen wie eine Zeder auf dem Libanon. Hier ist also von den Gläubigen geredet. Und eigentlich bin ich deshalb hier. Es ist einer unter uns, der mir vor 19 Jahren die Frage gestellt hat, warum unterscheidest du immer zwischen, weiß es noch, Bekehrung und Wiedergeburt. Ich habe mir die Mühe gemacht, dies in diesen 8 Tagen deutlich zu machen. Und hier geht es um den Wiedergeborenen, bei dem im tiefen Herzen Gott lobt und uns Rat gibt. Das ist heute Abend unsere Frage. Die gepflanzt sind im Hause des Herrn, werden in den Vorhöfen unseres Gottes grünen. Und wenn sie auch alt werden, werden sie dennoch blühen, fruchtbar und frisch sein. Dass sie verkünden, wie der Herr es recht macht. Er ist mein Fels, sagen sie, und kein Unrecht ist an ihm. Wir wollen zusammen beten, sofern es möglich ist, wollen wir dazu aufstehen. Lieber Herr, wir sind zusammengekommen um deinetwillen. Wir möchten dein Wort hören und wir möchten wissen, wie du dein Versprechen auflöst in unserem Herzen. Sollte jemand unter uns sein, der dich nicht kennt, schließ ihm das heute Abend auf, denn er möchte mit dabei sein. Mach uns begehrlich, nach dem, wer du bist, zu fragen und was du tun willst. Wir warten auf deinen Segen, Herr. Amen.
Amen.
Wir haben dieses Thema natürlich an den Abenden, wo wir zusammen waren, und morgen immer wieder besprochen. Also waren wir schon mittendrin. Wir haben 2 Männer betrachtet, die in ihrem Charakter sehr unterschiedlich waren. Nehemia, ein Mann, der äußerlich still und ruhig für sein Leben versorgt war. Er war der Mundschenk des Königs. Er hatte also alles zu Genüge, aber er hatte Sorgen. Nur die lagen nicht bei ihm, sondern er dachte an den, für den er verantwortlich war. Und darum richtete er sein Herz und sein Gebet zu dem Herrn hin. Und der zweite war Petrus. Aufgrund seines Berufes, wohl körperlich stark und gewaltig, schnell in seinen Entschlüssen und im Zugreifen aktiv, aber innerlich schwankend und labil. Wir haben uns gestern den Mut gemacht, es sind mit Sicherheit Leute unter uns, die an sich selber zweifeln, sind irgendwann mal reingefallen und kommen, vielleicht haben sie es nicht gehört, nicht mehr auf die Beine. Und wir haben uns gestern deutlich gemacht, dafür ist der Herr da. Und wir haben uns deutlich gemacht an 3 Worten. Im Petrusbrief wird uns das gezeigt, wo er dann sagt, ihr dürft kommen. Ihr könnt kommen. Selbst Petrus hatte den Mut nicht mehr, überhaupt hinzugehen. Er war immer dabei bei den Jüngern, aber er konnte nie ansprechen, den Herrn. Aber der Herr hat ihn nicht vergessen. Er hat ihn dann angesprochen und zurückgeholt. Am Schluss stellten wir fest, dass Gott der Herr beide Männer, die in ihrem Wesen unterschiedlicher nicht hätten sein können, durch seine Erziehung zu Gottesmännern werden ließ, zu unseren Vorbildern. Es entsteht die Frage, das ist unser Thema, wie geschieht es durch Gottes Hilfe, dass wiedergeborene Menschen durch seinen Heiligen Geist so verändert werden können, denn beide waren ja hilflos und brauchten Hilfe. Die Antwort finden wir in dem zu Anfang verlesenen Psalm, wo es hieß, der Gerechte wird grünen wie ein Palmbaum. Das sind doch die Schwachen mit gemeint. Die Verheißung steht ja, den Schwachen wird er stark machen. Wie macht er das? Ich versuche den Vers im neutestamentlichen Sinne zu verstehen. Dann lautet er, die durch Gottes Geist Neugeborenen werden im Laufe ihres Glaubenslebens zu zufriedenen und glücklichen Gotteskindern. Hat man mich verstanden? Jeder Einzelne ist gemeint, der den Herrn kennt und aufgenommen hat. Wer nicht, der hat heute Abend die Zeit dazu. Es geht in die Ewigkeit. Und am Tor der Ewigkeit heißt es, dabei oder nicht dabei. Es ist das Leben wert, den Weg zu suchen. Damit diese göttlichen Verheißungen in Erfüllung gehen, müssen die Gläubigen Gottes Wegführung gehorsam finden. Das kann man hören, nicht im Ohr, sondern im Herzen. Und wie den Weg wir finden, darüber wollen wir uns unterhalten. Es geht hier nicht um die bekannte Aufforderung, du musst dies und jenes tun, dann bist du ein Mensch. Das haben wir ja so gerne. Darf ich einmal sagen, ich weiß nicht, wie ihr das hier habt, aber Äußerlichkeiten sind kein Zeichen innerlicher Reife. Nein. Wir wissen ja, dass der Herr nach Matthäus 7, Vers 6 seine Perlen nicht wahllos um sich wirft. Sie müssen durch seine Kraft erbeten werden und darum gebettelt werden. Zu Nikodemus sagt Jesus ja, es sei denn. In so einem Predigten hören wir ja immer wieder den Gedanken, du musst das tun. Ich habe gestern gesagt, das steht nicht im hebräischen Text. Es steht nicht da, du musst, sondern erinnert euch noch daran, du darfst. Ich darf zu ihm kommen, er wartet darauf. Es ist nicht dieses du musst kommen, auch nicht der Befehl ist da, sondern du darfst kommen. Und dann allerdings, wenn wir ihn gefunden haben, tief im Herzen haben, dann ist Gehorsam gefordert. Und soweit wir Gehorsam haben, lässt er uns miterleben von seiner Kraft und von seiner Güte. Ich habe viele Gläubige kennengelernt, die nach der Hilfe des Herrn suchten, um in großer Aktivität den Weg zu einem zufriedenen und geheiligten Leben zu finden. Und die Leute sind auch unter uns, auch in unseren Gemeinden. Sie meinen, sie müssten sich das erwerben. Aber meiner Meinung nach, und ich denke, ich kann da mitreden, ich bin durch viele Gemeinden gelaufen, da kommen die Fragen auf, die Sache ist ohne Erfolg. Ich kann das deshalb bezeugen, weil ich ein Typ bin, der auch meinen Plan hatte. Ich wollte mich selbstständig machen. Ich habe eben einem Freund erzählt, das Haus, in dem ich mich selbstständig machen wollte, existiert heute noch. Aber da ist der Zimmermann nicht als Selbstständiger drin, sondern da wohnen Leute drin. Und der Herr hat das radikal mir vor die Füße geworfen. Und ich wusste nicht warum. Warten. Wir wissen nicht, welches Wunder er tut. Und er hat es durch eine radikale Art gemacht. Die Geldgeber für dieses Hinaufwachsen, Maschinen kaufen und Häuser bauen, waren ja meine Eltern. die hat er mir innerhalb von dreiviertel Jahr genommen. Da war ich arm. Mit dem bisschen, was ich verdiente, konnte ich nicht hinkommen. Ich habe das zuerst nicht verstanden. Wer da so etwas mitgemacht hat, wird wissen, was das heißt. Und da kommt die Frage, ich bin doch ein gläubiger Mann. Herr, was machst du denn da mit mir? Ich hatte es doch gut vor, ich hatte alles geplant. Und du machst einen Strich dadurch. Haben wir nicht ähnliche Gedanken? Sie haben doch fast alles Häuser gebaut. Wir haben uns gestern und heute Morgen darüber unterhalten. Wann haben Sie gesagt, Herr, segne uns, als der Plan doch schon fertig war, ja? Darum auch die vielen Schwierigkeiten. Nein, den Plan muss der Herr beginnen, er muss ihn machen. Und mit ihm müssen wir die Dinge besprechen, dann läuft das auch. Und mein zusammengebrochenes Leben lief dann auch. Aber was ich tun musste war, ich musste mich umgewöhnen mit all meinen Gedanken. Ich war ja ein kluges Kerlchen. Da hat mir der Herr gezeigt, kannst nichts mit anfangen. Und da hat mich Jahr für Jahr, Stück für Stück in eine Bahn gebracht, von der ich heute sagen muss, Kinderträume hat er wahr gemacht. Da wäre ich überhaupt nicht hingekommen, wenn er mich hätte laufen lassen. Ich möchte euch Mut machen. Uns fehlen die jungen Leute ja, die haben andere Pläne. Haben wir als Eltern ihnen mitgeteilt, dass das schief gehen könnte? Zu meinem Bedauern stelle ich fest, dass in unseren Familien über Gottes Wort kaum noch geredet wird. Ich sage das nicht als Vorwurf, sonst tut mir weh. Ich habe immer mit Kindern zu tun gehabt. Ich habe in den ganzen 30 Jahren nur eine Familie gehabt, deren Kinder in der Klasse saßen, die wussten um Gottes Wort, alle anderen nicht. Zudem werden wir in Sprüche 3, Vers 5 bis 6 darauf hingewiesen, verlass dich auf den Herrn, wie? Bitte? Von ganzem Herzen. Ist jemand unter uns, der das tut? Das muss man erst lernen. Und ich habe den Eindruck, es ist einfach die Form bei uns, wir müssen erst Schiffbruch erleiden. Dann rufen wir nach dem, der uns aus dem tiefen Wasser herausholt. Ist kein Fehler. Besser wäre, nicht ins Wasser zu gehen. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in all deinen Wegen. Das ist ein Rat, auch den Verstand verlassen. Ich weiß, heute ist das die Botschaft, die überall klingt. Gibt es denn etwas anderes, worauf man sich verlassen kann? Zumindest sonntags morgens im Gottesdienst wissen wir das ja. Wie ist es denn, wenn wir wieder nach Hause kommen? Auf wen verlassen wir uns dann? Dann fangen wir doch an. Wir wissen doch, wie das zu gehen hat. Und dann steht da am Schluss, an ihn in all deinen Wegen, so wird er dich führen. Da muss also etwas von dran sein. Er will also führen, wenn wir uns ganz auf ihn verlassen. Gibt es solche Beispiele in der Schrift? Dies zu tun, habe ich mit großen Schmerzen lernen müssen. Es hat eine lange Zeit gedauert, bis ich begann, das Wort Gottes aus Not sorgfältig für mich zu lesen. Ich lernte bald, dass ich die Bedingungen, von denen ich in Gottes Wort las, erfüllen sollte. Dass ich das musste und ohne nicht zurechtkam, wusste ich nicht. Aber es steht in Sprüche 3, Vers 5, mich von ganzem Herzen auf den Herrn zu verlassen, und nicht auf meinen Verstand. Ich spreche da ganz ehrlich. Ihr wisst, dass ich hier Gottes Wort vorlese. Wenn ich als Zeitungsmanager hier wäre, würdet ihr das sicherlich sagen, er hat keine Ahnung vom Leben. Da wuchs in meinem Herzen allerdings ganz langsam ein ganz neues Verhältnis zu dem Herrn auf. Ich war ein Wiedergeborener, der mich dann erst anfing zurechtzuführen. Das hatte ich bis dahin nur im Kopf. Aber diese Dinge müssen ins Herz fallen. Es hat lange gedauert, bis ich verstehen lernte, dass vieles, was ich plante, nicht in Erfüllung gehen konnte. Es war mir immer im Wege. Auch das Haus, was da stand, was fertig war. Da kam ich nicht vorbei, ohne daran zu denken, ob vielleicht doch. Und dann wusste ich schon, der Herr sagt, nein. Da ist mir die Frage gekommen, hat Gott der Herr, hören Sie mal gut zu, mein Leben ohne mich geplant, habe ich nicht die Freiheit, wenn ich seinen Weg gehen will, ihn selbst zu bestimmen? Muss ich so lange warten, bis ich seinen Plan, seine Bedingungen erkenne? Gibt es das überhaupt? Haben Sie sich schon mal Gedanken darüber gemacht, ob Sie Ihr Leben in der Schrift aufgrund Ihres Glaubens und im Gebet wissen können? Die Schrift sagt das. Glauben Sie es oder nicht? Es steht da geschrieben, dass er geplant hat bis ans Ende meines Lebens. Und ich habe jahrelang gebraucht, um das zu verstehen. Da stehen wir dann vor der entscheidenden Frage, kann ein Kind Gottes sehen, beobachten und entdecken, wohin der Herr führen will? Kann man das? Ist nicht ein verrückter Gedanke. Ich kann nicht dafür, die Schrift sagt das so. Jesus Christus redet heute nicht akustisch wie bei den Charismatikern. Ich habe schon gesagt, ich weiß nicht, wie weit die sich vorgedrungen haben bis in den Schwarzwald. Aber das ist lauter Unsinn. Das sind Versprechungen, die nie in Erfüllung. Die führen uns den falschen Weg. Was aber, wenn auch das nicht funktioniert, was ist dann zu tun? Wir haben schon darüber gesprochen in den Tagen vorher, dass der Heilige Geist manche Antwort in unsere Herzen legt. Oft durch Gottes Wort. Wie glücklich die Menschen, die Gottes Wort kennen, dass er auf einfache Weise uns das Wort, was wir kennen, aus der Schrift in unsere Gesinnung legen kann. Schade, wenn wir die Schrift nicht kennen. Wie will er das denn machen? Brüder und Schwestern, die Schuld liegt dann an uns, nicht an dem Herrn. Wir haben die Schrift und wir können sie lesen. Manchmal müssen wir das Fernsehen und etwas ausschalten. Ich habe nichts gegen den Apparat. Aber der Teufel hat das Fernsehen erfunden, um uns die Stille zu nehmen. Bei uns war es ja so, als der auskam, da waren fromme Leute da, die durften das nicht haben. Das war Sünde. Ich habe das zwar nie gelesen, aber es war so. Nur langsam kam man dahinter, ist ein interessanter Apparat, nicht wahr? Wir dürfen aber nicht. Also versteckte man den in einem großen Schrank im Wohnzimmer. Und wenn man alleine war, wurde die Tür aufgemacht, dann wurde gesehen. Gott hat nie etwas dagegen gehabt, wir irren uns. Um was ging es denn? Ich sage nur meine Meinung dazu, so wie ich das in den Gemeinden erlebe. Der Apparat ist dann teuflisch. Nur dann, wenn er uns die Stille nimmt. Und das hat der Teufel damit befolgt. Sind Sie überhaupt noch in der Lage, den Apparat abzuschalten? Wir haben auch einen zu Hause. Wir sehen das Wetter an, wir hören die Nachrichten an. Und je nachdem, was da läuft, sehen wir uns auch noch mal. Aber er nimmt uns nicht die Stille. Dann steht der und ist schwarz. Sind Sie noch Herr über den Apparat? Das ist die teuflische Sache von dem Apparat. Der Apparat kann er nicht für. Hochinteressante Sache. Hier führen uns die Charismatik, wie ich sagte, in die Irre. Die haben immer etwas Besonderes, das funktioniert nicht. Es gilt allerdings, auf die Gedanken in Herz und Sinn aufmerksam zu machen. Wir haben uns darauf aufmerksam gemacht, wenn wir so zum Gottesdienst kommen und haben so etwas Ähnliches auch schon erlebt, Dann haben wir mit dem Freund zu reden, mit der Freundin zu reden. Wir haben noch eine Nachricht, wir haben ihm noch etwas mitzuteilen. Und wo bleibt das Wort, was wir gehört haben? Das wollte uns doch in dem Gottesdienst der Herr mitteilen, damit wir Nahrung für den inneren Menschen haben sollen. Ist schon weg. Unsere Privatdinge sind wieder da. Wir verlieren Gottes Wort, weil etwas anderes wichtig ist. Zu seiner Zeit ist es das auch. In Nehemia haben wir solch einen geistlich höheren Menschen kennengelernt. Von solchen Berichten, in denen Gott der Herr die Seinen belehrt, ist das Alte Testament voll. Ich bin ein begeisterter Mann fürs Alte Testament. Da liegt die Botschaft drin, von der wir lernen können. Dass wir im Neuen Testament auch lernen können, das weiß ich, aber in den Gemeinden habe ich das nie gemerkt. Da kommt immer nur, du musst, du musst, du musst. Das steht nicht da. Du darfst. Und wenn wir einmal dahinter kommen, dass wir, wenn wir dürfen, anfassen und dann tatsächlich merken, das darf ich das Wort so bauen, so reden wir doch, funktioniert. Der Herr ist klug. Der bringt uns das, dass wir es verstehen können. Dann merken wir plötzlich, es funktioniert. In der Stille können wir das nur lernen, nicht im Lernen. Das kommt so weit, dass sie als treues Gotteskind in ständiger innerer Erwartung sind. Wenn sie einmal, ja, da wir uns kennen, kann ich das ja sagen, wenn wir doch einmal dahin kämen und würden uns für Gottes Wort wirklich interessieren, nicht nur stille Zeit halten. Meine Schwägerin hat mich darauf aufmerksam gemacht, das dürfte ich so nicht erklären, weil Leute da sind, die halten stille Zeit. Ich will Ihnen sagen, was ich damit meine. Stille Zeit halte ich nicht, um nur gelesen zu haben, sondern stille Zeit ist eine biblische Sache, wenn ich lese und das in mein Herz aufnehme und in meine Gedanken und den Tag über dann mal beim Kochen, beim Backen, beim Wirken und Schrubben darüber nachdenken. Da knüpft der Herr dann wieder an. Und dann kommen die Ratschläge, die aus dem Wort, was ich gelesen habe, sich entwickeln. Dann sagt der Herr Karl, das habe ich gemeint. Und dann habe ich plötzlich etwas in meinem Herzen, wo ich mich mit beschäftigen kann. Es ist eine reine Übungssache. Aber der Herr lohnt sie. Ein treues Gotteskind ist in ständiger innerer Erwartung. Und der Geist Gottes belehrt uns auch heute noch auf die gleiche Art und Weise. Zu solch einem Lernprozess schreibt Spörtchen, der König der Evangelisten, den menschlichen Geist zu beruhigen, still vor dem Herrn zu sein, in heiliger Geduld auf die Zeit warten, wenn alle schwer verständliche Führung aufgeklärt ist. Der Mann wusste, was er sagt. Das ist es, wonach jedes begnadete Herz streben sollte. Zeit zählt bei dem Herrn nicht, sollte doch bei uns sein. Gott ist es wert, dass man auf ihn wartet. Er wartet wirklich. Wenn Sie das irgendwann einmal so verstanden haben, dann antwortet er auch. Der Heilige Geist belehrt uns auf vielerlei Weise, die unser Vertrauen der Führung Gottes gegenüber wachsen lässt. Nur das müssen wir lernen, wie jedes andere. Glauben ist nicht ein Lernprozess, weil wir dadurch es gewinnen, sondern Glauben ist der Prozess, wenn ich wiedergeboren bin, den Geist Gottes in mir wohnen habe. Dann kommt die Nahrung, nicht durch Essen und Trinken, sondern durch das Wort aufzunehmen. Dieses Wort entwickelt der Herr, wir werden es gleich merken, in unserem Herzen. Und unser Herz hat dann durch Gottes Kraft die Möglichkeit, unseren klugen Kopf zu überwinden. Dadurch entsteht Führung. Unser geistliches Wachsen in Weisheit und Heiligung vollzieht sich nicht in einem Akt, sondern geschieht durch viele kleine Schritte bis zur wirklichen Vollendung, Tag für Tag, Schritt für Schritt, Arbeit für Arbeit, löst sich dann auf. Und das spüren wir im Leben. Der Heilige Geist führt den Gläubigen im täglichen Leben von einer Erfahrung zur anderen. Wir haben ganz zu Anfang von einem göttlichen Versprechen gelesen. Da heißt es, sie werden gedeihen in den Vorhöfen unseres Gottes. Dass das geschieht, verspricht uns Gott durch die Heilige Schrift. Es heißt, er schenkt uns Wachstum in der Erkenntnis. 2. Petrus 3, Vers 18. Nicht nur im Wort, auch im Maschinenbau. Auch bei den Rechnungsarten. Der Herr ist da, der hilft uns. Er schenkt ein Wachsen in der Weisheit. Es gibt Dinge, die wir gerne durchschauen möchten. Wir kommen nicht dahinter. Sie können lesen, was Sie wollen. Es funktioniert nicht. Aber der Herr kann das auflösen und in den Kopf hineingeben. Und dann stellen wir fest, was wir falsch gemacht haben. Und mit seiner Hilfe können wir das regeln. Er schenkt ein Wachsen im Glauben. Sie erleben, dass das Wahrheit ist und sie fangen an, ihm Schritt für Schritt zu vertrauen. Der Apostel Paulus schreibt doch, wir müssen alle Zeit für euch danken, liebe Brüder, wie sich's gebührt. Und er hat die Augen aufgehabt in den Gemeinden. Und darüber fällt er ein Urteil und sagt, denn euer Glaube wächst sehr und eure gegenseitige Hilfe nimmt zu bei euch allen. Das sind Gemeinden, nicht wahr? Es liegt an uns, nicht am Herrn. Dieses Geschenk der Gnade zu wachsen ist ein Beweis für die Echtheit unseres Glaubens. Nicht die Kopfbedeckung, nicht die kurzen Röcke oder langen Röcke, sondern es kommt darauf an, was wir äußern in unseren Gesprächen, in unserer Hilfe, in unserem Werk. Wenn das mit Gottes Sache getragen wird, trägt sich das selbst und der andere merkt das. Ein Zeugnis, was wir durch Tat vollbringen, hat mehr Wert als viele Worte. Wir sehen, dass es wichtig ist, im Ablauf unseres Lebens im Glauben aufmerksam zu schenken. Aufpassen, was will der Herr, wie führt er dich da? Wir erinnerten uns schon daran, dass der Heilige Geist die Antwort auf unsere Fragen oft in unsere Gedanken legt. Wir haben Beispiele erwähnt, dass uns plötzlich in unseren Gedanken ein Wort aufgeht, eine Sache aufgeht, wo wir dann in dem Moment durch die Aufleuchtung des Wortes nicht mehr ratlos sind, sondern Wegweisung empfinden. Wenn wir in den Evangelien, wie der Herr seine Jünger führt, einmal aufmerksam lesen, dann fällt auf, dass seine Wegführung eine hilfreiche Vorbereitung, hören Sie mal gut zu, auf eine der kommenden Lebenssituationen ist. Und ist nicht meine Klugheit, ich habe es so gelesen. Und dann hat mir der Herr das gezeigt. Ich lese den Satz noch einmal vor. Es ist also nicht so, als wenn wir jetzt sagen, so jetzt gehe ich mit dem Herrn und morgen mache ich was anderes. Nein, nein, es ist so, wenn er Ihnen diese Gnade erweist, dass Sie etwas entdecken, dann ist das die Vorstufe von dem, was er vervollständigen will in ihrem Leben. Wir werden gleich merken, wie das geht. Hier gilt es also für uns sorgfältig zu lesen und in Ruhe darauf zu achten, wie er die Jünger im täglichen Leben lernt, lehrt und bedenkt. Noch einmal, der Herr belehrt uns im Ablauf des täglichen Lebens. Wir finden in Matthäus und im Johannesevangelium ein verständliches Lehrstück. Hier sehen wir Jesus als einen meisterlichen Erzieher seiner Jünger am Werk. Der war ja mit ihnen da, Sie wissen es ja, 3 Jahre. keine Seminare gehalten, sondern er lebte mit ihnen. Und sie konnten sehen, wie man was sie da tun, wie er das macht. Und dann konnten sie das nachmachen. Mehr brauchen wir nicht. Lesen, gehorsam sein, hören, was er sagt. Es hat den Anschein, als hätten diese Berichte keinerlei Beziehung zueinander. Hier wird unser Fehler deutlich, dass die Berichte oft auseinandergerissen werden. Ich weiß, in der Sonntagsschule, ich möchte Sie nicht mutlos machen, haben wir keine andere Möglichkeit, als Kindern eine Geschichte zu erzählen. Aber machen Sie bei der Erzählung nicht später so einen bedeutsamen Punkt. So, das hat der Herr getan. Es geht nächste Woche weiter, sagen Sie eben. Denn das Leben mit dem Herrn ist ein Leben wie am Faden. Und das zeigt er uns. Nur die Frage ist, vielleicht haben wir es nicht entdeckt. Es wird auseinandergerissen. Wenn wir sie aber aufmerksam im Zusammenhang einmal lesen, fällt auf, dass es auch eine Vorbereitung auf Zukünftiges gibt. Und dass Jesus seine Jünger so führt, dass ihr Glaube immer erneut eine Bewährung erlebt. Ich möchte Ihnen gerne eine Geschichte hier vorlesen. Er führt seine Jünger so, dass sie nicht nur hören, sehen und erleben, sondern das Erlebte wird auch auf die Probe gestellt. Warum? Er macht das so, wie wir in dem Beruf machen. Sie haben ja zum Teil Lehrlinge da, denen machen sie etwas vor, wir müssen das nachmachen. Oder? Das ist Leben, das macht Jesus genauso. Ein biblisches Glaubensleben ist nicht nur ein Leben mit dem Herrn, sondern in dem Herrn. Wenn Sie etwas gelernt haben und Sie waren bei dem Chef, dann waren Sie glücklich dran, wenn Sie genau aufgepasst haben, wie er das gemacht hat. Dann konnten Sie es auch. Wenn Sie selbst mit Ihrer Dummheit anfänglich machten, ging alles schief. Bei den Jüngern auch. Ein biblisches Glaubensleben ist nicht nur ein Leben mit dem Herrn, ich möchte gerne wiederholen, sondern in dem Herrn. Ich muss in seinen Gedanken sein. Deshalb müssen wir Gottes Wort lesen, dass wir etwas in uns haben, was er in uns aufbrechen lassen kann bei der Arbeit. Der Apostel Johannes sagt im ersten Brief, Kapitel 4, Vers 13, daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Probieren wir es doch mal. Der ist ja nicht nur immer mit ihm durchs Leben gelaufen, sondern der hat auch gearbeitet. Die Jünger mussten später arbeiten. Aber sie haben den Herrn nicht vergessen, sondern sie waren mit ihm immer in Gedanken und ließen sich gedanklich führen. Dies gibt es, ob wir es wissen wollen oder nicht. Wenn wir so die Jünger betrachten und wie sie ihren Weg gehen mit dem Herrn, dann haben wir den Eindruck, es scheinen alles Einzelereignisse zu sein. Und wir erkennen den Zusammenhang nicht. Auf die gleiche Weise können wir auch als Nachfolger Jesu Christi in unserem alltäglichen Leben lernen, mit unseren Sinnen und Gedanken auf die Ereignisse zu achten, die uns begegnen. Wir müssen es lernen, aber dann werden wir feststellen, da legt ihr mir etwas in die Hand. Schmeißen Sie sich nicht einfach auf Seite. Halten Sie fest, was da geschehen ist. Er legt Ihnen das hin als Bausteinchen für das Nächste, wo das drauf gebaut wird. Wir lesen in Matthäus 14 ab Vers 1, dass Johannes der Täufer enthauptet wird. Er hat dem König Herodes die Wahrheit über sein unsittliches Leben vorgehalten. Das tut man ja auch nicht, meint der König. Das hat Herodes sehr verärgert. Darum wirft er den lästigen Mahner ins Gefängnis Und der Teufel findet einen Weg, diesen Mahner und Evangelisten endgültig zu beseitigen. Er wird enthauptet. Dafür ist unsere Geschichte dann beendet. Nein, sie geht noch weiter. Dieser enthauptete Mann hatte Jünger. Die hat mal ihn gelehrt, was es heißt, mit dem Herrn zu sein. Jetzt war dieser Herr, der sie führte, der Johannes, nicht mehr da. Was jetzt? Sie hatten keinen Führer mehr. Sie fühlten sich einsam. Was machen wir denn jetzt? Sie sind ratlos und können das alles nicht verstehen. Sie fragen sich jetzt, wer ist denn nun unser Herr? Wer nimmt uns denn nun an der Hand? Das war da alles so wunderbar. Ich denke, wir können diese Not dieser Jünger sicherlich verstehen. Es heißt in Matthäus 14, Vers 12, da kamen seine, jetzt kommt der Anknüpfungspunkt, wie wir das im Leben lernen müssen. Da kamen seine Jünger und nahmen seinen Leichnam und begruben ihn und sie kamen und verkündigten es Jesus. Sie hatten doch ihr eigenes Leben, was wollen die eigentlich bei dem Jesus? Ich denke, seine eigenen Jünger, die 10, waren dabei. Nur von denen hören wir nichts mehr. Bei dieser Begegnung passiert etwas. Sie offenbaren Jesus, wir haben keinen Herrn mehr. Mehr konnte er nicht sagen. Das war aber der Fortgang. Sie gingen mit ihrer Not zu dem, von dem sie erwarteten, dass er ihnen helfen konnte. Wir auch. Und genau bei diesem Zusammenhang, bei diesen Worten fällt auf, die Dinge hängen zusammen. Das sind nicht zwei Geschichten, sondern der Herr führt dahin, dass ihnen, die nun in Not sind, ohne Führung sind, einen neuen Herrn finden. Und der ist da von der gleichen Klasse vertont. Jetzt müssen wir aufmerksam lesen. Hier zeigt Jesus den beiden Jüngern des Johannes durch die Speisung der 5000, wer der wirkliche Herr ist. Nehmen Sie es mir mal ab, dass es so wäre, denn Sie denken ja ganz anders. Sie sagen, was haben denn die beiden Dinge miteinander zu tun? Ganz einfach. Sie kommen aus Not zu Jesus. Und er hält ihnen keinen großen Vortrag, sondern er nimmt sie mit hinein in die Gemeinschaft. Wo will er dann hin? Er hat das Wort verkündigt. Und da waren so viele Interessenten, da lagen dann Tausende, Hunderte zusammen. Und da müssen die mit. Wir lesen überhaupt nicht, dass er sich mit ihnen unterhält, sondern er führt sie nur. Und weil sie mitgehen, erleben sie etwas. Was denn? Dieses Wunder, Sie dürfen das anders sehen, ich habe nichts dagegen, geschieht aus dem Grunde, dass diese einsam gewordenen Sünder erleben, wer nun neuerdings ihr neuer Führer ist. Die Schrift hat einen Zusammenhang. Und ich möchte Ihnen Mut machen, wenn Sie irgendwo ein Malheur in Ihrem Leben haben, warten Sie ab. Der Herr nimmt das wieder in die Hand. Wir sollten uns nichts immer vormachen, was er dann alles tun will. Beten Sie darum, dass der Herr Ihnen den Weg zeigen soll. Er wird ihn führen. Das Wunder ist darum geschehen, damit diese zwei sehen, aha, wir haben einen neuen Führer. Die Größe des Wunders, was wir ja so unseren Kindern gewaltig darstellen, ist nichts Besonderes. Das wissen wir doch von all den anderen Ereignissen. Ob der Herr 1000, 2000, 3000 füttert, spielt gar keine Rolle. Man muss die Dinge versuchen, im Gebet und im Bitten und Flehen zu durchschauen. Er lässt uns da nicht etwas zurück, was wir lesen, sondern was wir fragend ergründen müssen. Könnte dies Wort für mich eine Bedeutung haben? Es ist nicht die Zahl, die hier gesättigt werden soll, sondern es ist ein Zeichen für die zwei, Wir haben einen neuen Herrn. Ist nicht meine Erfindung, denn hier ist ja nicht das Ende. Das geht jetzt Zug für Zug weiter und da geht uns plötzlich das Licht auf. Das haben wir ja gar nicht gewusst, dass es in unserem Leben auch so ist. Doch, weil es eines der Wunder ist, an denen die Juden nach der Verheißung ihrer traditionellen Glaubens erkennen konnten. Das lief ganz nebenbei. Wir wissen aus dem Alten Testament, dass der Verheißene kommt. Und wir wissen sogar, dass da geschrieben steht, an welchen Zeichen sie ihn erkennen können. Und diese Speisung, kommt im Alten Testament vor. Das heißt, bei der ganzen Sache fällt noch etwas Nebensächliches ab. Darf ich mir erlauben, das so zu sagen? Die Juden, die dabei waren, hätten ihn erkennen können. Das ist einer von denen, der die fünf Zeichen tut. Aber sie denken nur ans Essen. Wie ist das mit den Segnungen, die wir haben? Wir erleben das doch. Gläubigen segnet der Herr. Sehen wir, dass da der Herr bei unserem Werk ist, oder ist uns das selbstverständlich geworden? Das müsste wohl, weil wir ihn kennen, klappen. Wenn wir unser Leben ruhig und geordnet und im Segen läuft, dann läuft das alles wunderbar ab. Haben wir uns einmal Gedanken darüber gemacht, warum Segnungen manchmal aufhören? Kennen Sie das nicht? Es geht dann wirklich alles schief. Kann es sein, dass wir vielleicht bei dem Dank an dem Herrn Abstriche gemacht haben, einfach vergessen haben, weil wir nicht dran waren? Wir haben zwar erlebt, dass er uns geholfen hat. War es nicht selbstverständlich? Nein, es ist nicht. Der Herr hat uns geholfen. Und wir haben ihm dann ein Stück der Ehre genommen, die ihm zustand. Denn der Segen ist ein Geschenk von ihm an uns. Und wenn wir ihm dafür den Dank nicht bringen, dann wird er uns zu seiner Zeit darauf aufmerksam. Du hast mich vergessen. Und dann zeigt er uns einmal, dass er uns auch mal übersehen kann. Sind Sie für die Kleinigkeiten dankbar? Ich sage das nicht so hier vorwurfsvoll. Ich erlebe das ja. Ich lebe in diesen Dingen. Und ich habe bitter an manchen Stellen zahlen müssen. Stellen wir uns nun gedanklich einmal zu den Jüngern dorthin, wo sich die 5000 gelagert haben. Und sehen wir doch mal zu, was sie dort machen. Diese Speisung zeigt, was Jesus vermag für die zwei. Denn sie wissen, sie haben einen neuen Führer. Die Tausende, die da gespeist sind, sind satt. Mehr nicht. Sie wissen nicht, dass die Gnade Gottes viel größer ist als unsere Not. Und wir nehmen kaum wahr, dass, wenn er uns irgendwo geholfen hat, dass er unter Umständen uns nur geholfen hat, um auf den nächsten Steig zu führen, der will auch Größeres tun. Dies können wir bezeugen in unserem Leben, dass das so war. Gottes Segnungen haben den Sinn, dass wir verstehen lernen, wer der wirkliche Herr hier auf Erden und in unserem Leben ist. Auch im Johannesevangelium wird uns von dieser Speisung berichtet. Johannes schildert dort, wie die Sattgewordenen auf das Wunder reagieren, Johannes 6. Sie haben die soziale Seite, davon verstehen wir doch was, entdeckt. Und den Mann können wir brauchen. Sie sind begeistert, die Lösung unserer ganzen Probleme werden damit gelöst. Sie stehen noch zusammen und beraten, wie sie ihn als König und Wohltäter gewinnen können. Und solche Begeisterung steckt an. Das brauchen wir nicht zu erklären, das wissen wir doch. Wo etwas geschafft werden kann und wir mitschaffen können und etwas dafür kriegen, das ist doch eine lohnende Sache. Genau das weiß Jesus. Wir kommen auf unser Problem zurück und sagen, geht es noch weiter? Ja. Er verliert uns nicht aus dem Auge. Er sieht die Gefahr für die Jünger, dass sie in diese Begeisterung mit hineingezogen werden. Was macht man mit den Begeisternden? Man möchte doch gerne zurückhalten. Man möchte sie von einem Unheil, von dem wir ahnen, dass es auf sie zukommt, bewahren. Johannes 6, Vers 12 bis 13. Jesus stellt seine Jünger, sie wissen noch, was jetzt kommt, an die Arbeit. Sie müssen sammeln. Er reißt sie von der Begeisterung weg. Es muss sich jetzt bewähren, was da geschehen ist. Und das Sonderliche, es ist ein Kunstwerk, so wie der Apostel uns das berichtet. Es darf nichts liegen bleiben von dem, was der Herr uns im Segen geschenkt hat. Es muss verwaltet werden. Wir dürfen es nicht einfach wegwerfen. Nicht nur, dass wir undankbar sind, sondern wir können es auch unrechtmäßigerweise vergeuden. Es muss sich innerlich festigen. Wir dürfen nicht vor Begeisterung untergehen, sondern es geht jetzt darum, das hat sich gelohnt. Wir haben große Evangelisationen erlebt. Es war begeisternde Sache, als man noch jünger war. Und dann der letzte Tag war wie Jesus im Tempel. Kinder waren wir ja, wir waren Jugendliche. Und dann kam der nächste Tag, dann kamen wir auf den Platz, wo das Zelt stand. Da waren wir dabei, es abzureißen. Wenn ich ehrlich bin, ich habe von den Nachwehen nie etwas verstanden. Es war vorüber. Und Jesus sagt, nein, ich fange erst an. Und wir müssen wach werden in diesen Dingen, wenn die Segnungen einmal kommen. Wenn das geklappt hat mit dem Hausbau. Wenn es geklappt hat mit dem Wagenkauf. Wir dürfen. Er gönnt uns das. Nur verwalten wir die Dinge innerlich richtig. Es muss sich innerlich festigen, was da äußerlich passiert ist. Glaube, Abhängigkeit muss jetzt wachsen. Und da müssen sie an die Arbeit gestellt werden. Darum schickt Jesus seine Jünger von dieser Arbeit des Einsammelns der Reste. Sie waren ja jetzt fertig. Nein, er schickt sie aufs Schiff. Noch einmal, es muss sich bewähren. Wenn der Herr uns einen Segen schenkt, dann müssen wir nicht nur unsere Klugheit in Bewegung setzen, was wir daraus machen, sondern wir müssen uns still einmal hinsetzen und die Hände falten und dann mal fragen, Herr, was soll das eigentlich da? Hat das noch mehr Bedeutung? Ja, ein Segen ist erst eine Lücke, die gefüllt worden ist. Die Brücke zu dem nächsten Ereignis, auch der Hausbau, der gelungen ist. Er schickt sie ans Meer. Sie kennen doch die Geschichte aus der Sonntagsschule. Jetzt wird die Bewährung des Erlebten, die Stärkung des Glaubens eingeleitet. Das ist die Sache des Herrn. Er führt uns dann an die Stelle, wo sich das bewähren muss, was wir gerade, falls wir es entdeckt haben, als Gottes Segen erlebt haben. Wer denkt da schon nach dem erlebten großen Wunder an kommende Schwierigkeiten? Wer 5000 Mann speisen kann, der kann mich auch zu Fuß ans Schiff bringen und dann setze ich mich in das Schiff hinein und dann fährt das über die See ans andere Ufer. Das wird schon alles gut gehen. Nein, es geht nicht gut. Es muss sich bewähren. Der Glaube muss wachsen. Und wir sind zu wenig damit beschäftigt, dass die Dinge, die uns gelingen als Gläubige, Sinn für den nächsten Schritt haben. Er hat es uns gelingen lassen. Nicht, dass wir sagen, es hat funktioniert, sondern die Frage steht vor uns, warum? Was soll ich damit machen? Was will er mir damit sagen? Die Geschichte zeigt uns das. Wenn man den zum Herrn hat, der mit einem Mahl Tausende gesättigt hat, der kann doch sicherlich auch ein Boot an das andere Ufer bringen. Warum nicht? So weit ist der Glaube gewachsen. Aber er hat kein Ende. Er will weitergehen. Der Herr will uns weiter segnen. Wir dürfen eins nicht übersehen, was jetzt passiert und wie der Herr das einführt. Schritt für Schritt haben wir aufmerksam diese Geschichten mal gelesen zu Hause. Wir dürfen nicht übersehen, Jesus weiß nicht nur um den kommenden Sturm. Die Jünger haben noch keine Ahnung. Nein, er ist auch der Herr des Sturms. Also hat er irgendwie einen Plan. Was macht man denn mit dem Sturm? Er zeigt es uns. Was macht er mit dem, was dann, wenn er uns bewahren will und irgendein Widerstand, fährt man den Wagen und Reifen platt? Ärgerlich, nicht wahr? Muss wieder umgebockt werden. Irgendwie geht die Vergasung weg, müssen wir wieder. Ich weiß, dass ich mir ein wenig lächerlich mache hier, aber versuchen wir es doch mal. Versuchen wir doch mal, ob der Herr da nicht etwas sieht, denn er verfügt doch darüber und glauben das nicht. Setzen wir uns doch mal still hin und falten einmal die Hände und kommen mal zur Ruhe. Wir wissen ja gar nicht, was los ist und fragen einmal, Herr, ich bin völlig verwirrt. Du hast doch gerade da geholfen. Jetzt gehe ich einen Schritt weiter, einen Tag weiter, vielleicht ein halbes Jahr weiter. Jetzt setzt du plötzlich den Prallbock dahin. Meint ihr denn, es wäre jemand da, der den hingesetzt hätte, außer dem Herrn? Noch einmal, Jesus weiß nicht nur um den kommenden Sturm. Er ist der Herr des Sturms. Es steht in Matthäus 8, Vers 27 geschrieben, was ist das für ein Mann, dem Wind und Meer gehorsam sind? Aber sicherlich Windböen kommen auf, aber dann sind doch Fachleute im Boot, sind doch Fischer, die wissen noch mit den Dingen umzugehen. Doch die Unruhe steigt, kennen wir doch. Denn aus den Böen entwickelt sich ein starker Sturm. Die Furcht wird groß. Wir haben uns, als wir in Israel waren, einmal erkundigt, ob das stimmt, was wir von dem See Genezareth erzählen hören. Und da haben die uns gesagt, ja, hier sind Fallwinde, da kann es dir passieren, dass du dankbar bist, wenn du am Ufer bist, wenn sie kommen. Es ertrinken viele hier. Ich wusste das nicht. Da ist mir die Geschichte wertvoll geworden. Das waren ja Fischer, die fischen ja, um ihr Leben zu erhalten. Die mussten doch wissen, wie man mit so einem Sturm umgeht. Ja, ich denke, er war zu schlimm. Muss das sein? Ja. Der Herr will sie nicht erschrecken, sondern er will sie beschenken. Worum es geht, ist, sie müssen nur einsehen, wir können es nicht. Aber im Hintergrund ihres Gedankens haben sie doch erlebt. Kennen wir uns wieder? Der Herr hat doch geholfen. Sollte er jetzt nicht helfen können, der Gedanke ist nicht drin. Sie fangen an zu schreien, denn sie sind in Not. Und ihre Not wird so groß, dass sie Gespenster vor sich sehen. Die Schrift sagt das. Doch Jesus, der Retter, ist da. Und die Geschichte münzt damit aus, dass wir wissen, er hat sie bewusst hineingeführt. Ist das nicht grausam? Nein, das ist ein Meisterwerk. Der Herr führt uns nicht in eine Enge hinein, um uns zu ärgern, uns weh zu tun, sondern aufmerksam zu machen. Ich habe euch doch da geholfen. Warum könnt ihr nicht annehmen, dass ihr euch jetzt auch auf der anderen Stelle hilft? Jesus, der Retter und Heiland, ist da. Und die Schrift sagt uns, was hat er alles unternehmen müssen, um sie zu retten? Ein Wort. und der Sturm war gestillt. Das geschieht auch bei uns. Und wir haben vor einiger Zeit so etwas erlebt, dass man hilflos, völlig ratlos da steht und weiß nicht, was man zu tun hat. Und so viel hatten wir schon gelernt, nicht nervös zu werden, sondern zu erkennen, wir sind hier hilflos. Und dann hat uns der Herr Menschen zugeführt, die die Hilfe brachten. Und dann haben wir wirklich entdeckt, dass der Herr etwas tut. Und glücklicherweise hat er uns so weit gebracht, dass wir das erkennen konnten und dann dankbar sein konnten. Seither hat er noch nicht aufgehört zu segnen. Der Glaube bewährt sich nur in der Anfechtung. Das zeigt das Zusammenwirken dieser Geschichte. Wir müssen nicht bange werden, sondern wir müssen dem Herrn vertrauen. Er ist derjenige, der uns führt. Und er bringt uns auch durch. Die Zentralstelle ist nicht der Kopf, sondern das Herz. Wir müssen uns, wenn wir uns mit dem Wort beschäftigen, dort hinsetzen und einmal besinnen, was ist jetzt in mir tätig? Der Kopf oder das Herz? Die Ursache unserer Zeugnislosigkeit dieser Tage, meine Überzeugung, vielleicht haben Sie das anders, liegt darin, dass wir Christen mit unseren Gedanken meist in der Welt sind und nicht aufgrund unseres Glaubens im Königreich der Himmel. Da, wo wir Zeugnis hören, geht es fast immer nur um ich, mein, mir, mich. Das können wir wie am Schnürchen abbringen. Statt um das Er, ihn groß zu machen. Das ist unsere Aufgabe nach Segnung. Es ist meist von der Gabe die Rede, aber nicht von dem Geber. Unsere Glaubenszeugnisse wollen in der Regel unseren persönlichen Glauben unter Beweis stellen. Steht uns gar nicht zu. Wir sind ja gar nicht daran beteiligt. Oder? Dann steht Christus, der Geber und Heiland unseres Lebens, nicht im Mittelpunkt unserer Gedanken und Sinne, sondern unser persönliches Wollen und Tun. Darum entdeckt man in unserem täglichen Leben auch den Herrn und Führer unseres Lebens so wenig. Wo ist das Zeugnis, wo wir dann sagen, ich habe die Not nicht. Ich erlebe zwar solche Nöte, aber da ist jemand, der hat mir geholfen. Ist das so bei uns? Wo und wie soll sich unser Glaube bewähren, wenn wir allen Anfechtungen aus dem Wege gehen? Wir haben ja heute, sind ja so klug, überall Hilfe. Und die nehmen wir auch wahr, warum auch nicht. Nur wir vergessen den, der uns das zur Verfügung stellt. Auch in dieser Welt, gleich wo wir sind, hat der Herr das Sagen. Auch bei den Amtsleuten. Ich habe so einen in der Familie. Ich kenne seine Not. Und dann kommt mir der Gedanke, selbst da hat der Herr die Hand im Spiel. So bauen wir unser Glaubensleben auf Sand, wenn wir so mit unseren Segnungen umgehen. Der Evangelist Matthäus berichtet die Speisung der 5000 im 14. Kapitel. Auch. Er hat ein besonderes Zeugnis da. Ab Vers 22 berichtet er das Ereignis der Stillung des Sturmes, so wie er es erlebt hat. Das ist der Augenblick, wo die ängstlichen Jünger ihren Herrn auf dem See erkennen. Einer der Jünger wagt sich ein Stück weiter vor als die anderen. Jetzt kommt der Mann, von dem wir wissen, ja, der kann auch versagen. So viel ist da nicht bei. Und dieser Mann wagt doch etwas, was wir absolut nicht verstehen. Denn wir sind ja Menschen, die haben immer ein Urteil. Die wissen, was richtig ist. Und so urteilen sie auch über den Mann, der mehr wagt als sie, ein Angeber. Petrus ist es. Er ruft dem Herrn zu, dass er zu ihm kommen möchte. Haben Sie die Geschichte mal Wort für Wort gelesen? Er hat Sehnsucht zu ihm. Vielleicht sehen Sie es anders. Neugierde? Nein. Petrus wusste, was das Meer kann. Das kommt in dem Wort dann auch vor. Und den Mut hat er nur, wenn der Herr mir hilft. Und darum fragt er auch dementsprechend. Er will nicht zeigen, dass er einen größeren Glauben hat als die anderen. Sie sollten vielmehr den deutlichen Ruf des Jüngers einmal beachten. Was steht da geschrieben? Da steht nicht geschrieben, ich komme, sondern Herr, bist du es? Er vergewissert sich, ob das wirklich Jesus ist. Er will nicht profilieren vor den anderen, sondern er will wissen, ob es der Herr ist. Warum? Er hat das Vertrauen zu ihm, wenn er weiß, wenn der Herr ruft, dann werde ich auch auf dem Wasser gehen. Sind wir so weit in unserem Glauben? So wie der schwache Petrus, wie er sich später herausstellt, dass wir das Vertrauen haben, wenn irgendeine Not jetzt vor uns steht und wir haben sie überwunden und dann möchten wir noch mehr erleben und wir vertrauen dem Herrn und sind ihm dankbar dafür und sagen ihm dann, Herr, es muss noch mehr kommen. Sind wir viel zu bange, nicht wahr? Wir wagen uns nicht ins Meer. Die Frage ist nur, sind wir sicher, dass es der Herr ist? Dann dürfen wir auch gehen. Und Petrus macht das. Und wir sollten in unseren Beurteilungen etwas vorsichtig sein. Er geht aufs Wasser, als der Herr ihn ruft. Nicht aus Eigeninitiative. Er will den anderen nichts vormachen. Vielmehr will er zu seinem Herrn. Ist uns überhaupt wichtig geworden, was da steht? Jesus lässt ihn zu sich kommen. Oder halten Sie eigentlich unseren Herrn für so oberflächlich? Wenn er nur ein Mensch gewesen wäre, hätte er gesagt, bleib da, du kannst es nicht. Nein, er ruft ihn. Und dann muss Petrus die Bewährungsprobe bestehen. Und ich denke, das sollte uns doch etwas bedeuten. Wer auf Jesus Christus als seinen Herrn vertraut, dem hilft er auch. Ich möchte den Ruf des Petrus, weil er später zum Vorschein kommt, retten. Wenn sich der Ruf einmal, wenn sich dieser Mann einmal ein Stück zu weiter wagt, als wir es im Verstand packen können, dann setzt er nicht aufs Spiel, sondern er verlässt sich auf den Herrn. Wir sollten davon lernen. Was Petrus hier erlebt, ist trotz seines folgenden Hilferufes Glaubensstärkung durch Erziehungshilfe Jesu. Das letzte des gleichen Berichtes lesen wir in Johannes 6, Vers 19 bis 21. Die Jünger haben, als sie auf dem See sind, etwas Fremdes auf sich zukommen sehen und fürchten sich, bevor sie Jesus erkannt hatten. Er aber sprach, ich bin's, fürchte dich nicht. Da zieht Ruhe ein. Warum? Die Proben haben sich bewährt. Sie haben etwas gelernt. Sie haben gelernt, er ist da. Wir haben uns bisher auf ihn verlassen können, wir werden uns auch jetzt darauf verlassen. Dann kommt aber in Johannes 6, Vers 21 noch eine eigentümliche Mitteilung dazu. Man überliest sie sehr schnell. Aber ich meine, das darf man am Ende nicht vergessen. Ich habe keinen Rat, ich kann das nur so mitteilen, wie ich das sehe. Da steht geschrieben in Johannes 6, Vers 21, Da wollten sie ihn in das Schiff nehmen. Da steht nicht geschrieben, sie nahmen ihn ins Schiff. Sondern da steht, da wollten sie ihn in das Schiff nehmen. Und dann kommt, und sogleich, unmittelbar, sofort, gelangte das Schiff an das Land, wohin sie unterwegs gewesen waren. Ich habe mich bei jedem Übersetzer erkundigt, den ich kennenlernen konnte, ob sie hier vielleicht sich geirrt haben. Nein, steht da. Man kann es nicht wegtun. Ich habe selbst so den lieben Freund aus Kanada gefragt, der mit Antwort nicht Ja sagt, sondern nur ein bisschen grinst, wie er tut. Sie kennen ihn doch. Was heißt das denn? Ich will es mit meinen Worten erklären. Als die Jünger noch im Boot waren und der Wind ihnen entgegenstand, fürchten sie sich, es geht alles schief, nicht mehr lebend ans andere Ufer zu kommen. Darum baten sie ihn, in ihre Lebenssituation einzusteigen. Jetzt sind wir an der Reihe. Und durch das Hineinnehmen des Herrn in ihr Boot kamen die Jünger jetzt ohne Angst, ich bin jetzt ganz vorsichtig, selbst ohne Mühe am anderen Ufer an. So wie ich das Wort verstehe, sehen sie wie ein Wunder sofort am anderen Ufer. Der Herbert Janssen sagte, ja, es könnte so sein, man ist da sehr vorsichtig. Aber ich denke, wenn wir uns auf den Weg machen und in diesem Vertrauen diese Dinge erleben, dann geht unser Herz auf. Das fängt ganz klein an. Ich habe vielleicht im Leben mehr gezweifelt als ihr alle zusammen. Aber der Herr hat mich einfach getrieben dahin. Es gab keinen Ausweg mehr. Er hat mich von meinem Beruf weggeholt. Er hat mich in Dinge geführt, die überhaupt nicht dazu passten. Es war schief. Und am Schluss muss ich denn erleben, dass er mir einen Beruf gab, wo ich all die einzelnen Dinge, wo ich eigentlich gar nicht hin wollte, brauchen musste. Dann geht er langsam das Licht auf. Dann spürt man langsam, manchmal warst du einmal trinken im Wasser, aber er hat dich nochmal wieder leben lassen. Und so fügt sich Stück für Stück im Leben zusammen. Auf dem Wege mit dem Herrn erleben wir Anfechtungen und Segnungen. Er führt durch Tiefen auf ungeahnte Höhen. Bei alledem hat unser Herr die geistliche Erziehung im Auge, keine Strafe. Er hat seine Kinder immer im Auge. Wir werden darauf achten müssen, wie er uns seine Wegführung in unseren Gedanken und Sinne legt. Wir müssen uns darüber nachdenken, was gerade passiert ist. Vielleicht ist gerade etwas Malheur passiert. Urteilen Sie nicht gleich. Falten Sie die Hände und sagen dem Herrn einmal, ich bin am Rande. Wie wäre es denn mit dir, wenn du mir helfen könntest? Er hört. Er führt durch Tiefen auf ungeahnte Höhen. Bei ihm, bei allem hat unser Herr die geistliche Erziehung von uns im Auge, denn er will uns heimführen in die Herrlichkeit. Und wir werden in der Herrlichkeit, vielleicht verstehen Sie mich nicht, nicht dumm ankommen. Bis dahin lehrt er uns, was wir dort müssen. Es geht oft schwer her. Aber wenn man dann mal ruhig ist und zur Besinnung kommt, dann spürt man, aha, das war also der Weg. Ich hätte es ahnen können, aber ich war da zu faul nachzudenken. Wir sollten mehr darüber nachdenken, warum uns ein unwillkommener Stein auf unserem Weg ein Hindernis ist. Vielleicht wäre es eine Ermahnung, wenn wir gestolpert sind. Ich kenne das schon, weil ich Gehschwierigkeiten habe. Und heute schimpfe ich mich nicht selber mehr aus, sondern ich bleibe stehen und schaue mich mal um, wo der Stein liegt. Und dann fange ich an zu denken, könnte es eine Bedeutung sein? Ich behaupte nicht, dass das immer so ist. Ist auch manchmal meine Dummheit. Aber einige Male kommt man dann doch dahin, etwas vorsichtiger im Leben zu sein. Wer im Gehorsam des Glaubens mit dem Herrn Jesus Christus lebt, dem wird in seinem Bewusstsein immer deutlicher werden, wie viel Liebe und Mühe sich der Herr macht, um uns den Willen Gottes des Vaters zu vermitteln. Er ist stets bereit, uns deutlich zu machen, was er uns auf dem Weg der Heiligung führen und uns seine göttliche Kraft schenken will. Sie ist im Überfluss zur Verfügung. Wir sind als Kinder Gottes hier auf Erden, um zubereitet zu werden für die himmlische Heimat. Der Apostel Paulus sagt dazu in Römer 8, Vers 29, denn die er ausersehen hat. Darf ich jetzt das wiederholen, was ich am Anfang sagte? Es ist ein Unterschied, in die Kirche oder Gemeinde zu gehen und dort zu hören. Oder aber, dass der Geist Gottes in uns lebt. Das nenne ich Wiedergeburt. Man hat mich belehrt, besser wäre das Wort geboren von oben. Einverstanden. Aber wir reden so schnell von Bekehrung. Ich möchte Ihnen nur mit Mühe sagen, als das Wort geschrieben wurde, weil mir die Brüder immer wieder sagen, es steht aber doch schon geschrieben, dass die auch von Bekehrung sprachen. Ja, nur Geschwister, vor 2000 Jahren wusste man noch, was Bekehrung war, heute nicht mehr. Bekehrung ist heute nicht mehr Umkehr. Bekehrung ist nicht mehr Schluss mit dem Leben. Jetzt will ich mit dem Herrn gehen. Nee, das ist eine Redewendung, mehr nicht mehr. Darum, es kommt darauf an, dass der Herr uns zubereiten will, um fertig zu sein für die Heimat, wo wir in Ewigkeit wohnen. Wir haben zu Anfang ein Gotteswort aus dem Alten Testament gelesen und haben uns gefragt, wie kann eine solche Prophezeiung des Alten Bundes in Erfüllung gehen? Ich denke, wir dürfen nun, was wir zu Beginn versucht haben, diese alttestamentliche Prophezeiung neutestamentlich deuten. Als erlebbare Wahrheit in unserem Glaubensleben zu praktizieren. Die durch Gottes Geist Neugeborenen will unser Heiland im Laufe ihres Glaubenslebens zu zufriedenen und glücklichen Gotteskinder werden. Das darf ich nach vielen Fehlern und vielem erlebten Elend in meinem Leben bezeugen. Wir wollen stille werden. Herr, es ist gewaltig, was du tust. Du weißt, wir verstehen es manchmal nicht. Vermeide doch, dass wir nun irgendjemand verurteilen, dass wir jemand auf Seite schieben, sondern dass das Wort in seinem Herzen wahr wird, dass nach dir suchen lohnt, dass wir nach dir fragen können, dass wir dich bitten können, dass du uns zeigen kannst den Weg. Du willst es tun. Mach uns doch zu den Deinen. Führe uns doch dahin. Und wenn der Weg auch schwer ist, Herr, lass dich doch dann und wann als der Mann sehen in unserem Herzen, der uns durchbringen will. Lege doch Steinchen für Steinchen auf diesen Glaubensweg, damit wir dich nicht nur finden, sondern dir auch folgen. Ich danke dir für deine Gnade und für deinen Segen, den du uns versprochen hast. Amen.
Amen.